Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Herzkampf, die unermüdlichen Podcasts. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, und zwar Jakob Springfeld, der ursprünglich aus Zwickau kommt. Jakob habe ich 2019 für mein Herzkampf-Fotoprojekt fotografiert, damals noch als Aktivist bei Fridays for Future in Zwickau. Und mittlerweile hat er ein Buch geschrieben, besitzt seinen eigenen Podcast und ist ein sehr faszinierender Mensch für mich. Er ist noch mitten in seinen 20er Jahren. Und ja, ich finde das krass, wie man mit Mitte 20 schon so aktiv und gut unterwegs sein kann. Jedenfalls hat mich Jakob sehr beeindruckt in seinen letzten Jahren, in seinem Schaffen. Und ja, darüber möchten wir heute reden und seid gespannt. Okay, Jakob. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wie geht's dir?
Ja, eigentlich ganz gut. Ich war gestern auf einem Konzert von Paschanim. Das war sehr erholsam. Ansonsten ist nach wie vor, glaube ich, politisch viel los, was einen manchmal sehr stresst.
Ist das so deine Lieblingsmusik?
Ich würde sagen, dass Hip-Hop und Rap, aber vor allem US-Rap, so schon meine Favorites sind.
Ja. Cool. Sehr, sehr schön. Wir kennen uns ja jetzt schon seit 2019. Da war ich ja in Zwickau und da habe ich dich fotografiert und wir haben ja da ein kleines Interview geführt und du hast mich so durch Zwickau begleitet und mir viele Orte gezeigt. Wie war denn so das Aufwachsen in Zwickau?
Boah, ich würde sagen, erstmal finde ich es krass, dass das schon 6 Jahre her ist. Und ich finde es immer auch ziemlich verrückt, dass man damals die Zeit schon so politisch als sehr voll eingeschätzt hat mit Pegida, mit Fridays for Future, aber auch mit damals schon einer starken AfD. Mhm. Und jetzt so festzustellen, wie sich der Diskurs nochmal so krass verschärft hat, finde ich auf jeden Fall rückblickend immer wieder ziemlich crazy. Ich glaube, in Zwickau aufzuwachsen ist für die meisten ja doch privilegierten weißen Menschen wie mich ziemlich entspannt. Also ich habe irgendwie im Jugendsinfonieorchester Trompete gespielt, war am Wochenende Fußball zocken und von all den Themen, die mich so jetzt begeben und umgeben, habe ich, glaube ich, ziemlich wenig mitbekommen.
Aber prinzipiell hast du ja auch in deiner Schulzeit, korrigiere mich bitte, wenn falsch ist, dann auch die Ortsgruppe für Fridays for Future mitgegründet.
Auf jeden Fall, aber davor war eigentlich primär noch so der Politisierungspunkt, dass mein Papa in der Arbeit mit Geflüchteten aktiv geworden war. Weil das, glaube ich, das erste Mal so einen Realitätscheck für mich dargestellt hat. Weil man hat plötzlich, ja, man war einfach mit ganz anderen Perspektiven konfrontiert, die Zwickau eben nicht immer als die schöne, friedvolle Jugendstadt wahrgenommen haben, sondern oft als so ein Ort von Rassismus und Co.
Gibt es so einen ersten Moment, der dich so geprägt hat? Also und wie alt warst du da?
So 15, 16 und ich glaube vor allem die Freundschaft mit Mustafa. Also mein Papa hat so Treffen mit Geflüchteten organisiert zum Austausch und zur Integration, um es irgendwie so zu sagen.
Aber
David bei Volkswagen. Aber war schon immer, ich glaube auch durch die DDR-Zeit und Co., genau wie meine Mutter, ziemlich mit der evangelischen Kirche verbunden. Und darüber ist dann so ein Geflüchtetentreffen in unserer Kirchgemeinde entstanden, in der meine Mutter auch als Sekretärin arbeitet. Aber das habe ich tatsächlich damals noch wirklich gar nicht als so politisch wahrgenommen, weil ich weiß nicht, neue Freunde zu finden ist ja auch eigentlich, sollte nicht sofort irgendwie mega politisch sein, aber relativ schnell habe ich gemerkt, dass ich gerade in der Schule mega krass dazu ausgefragt wurde, wie es denn so ist, afghanische Freunde zu haben und das hat irgendwie relativ schnell so diese Dimension eröffnet. Dann habe ich mir irgendwie so ein Refugees Welcome Pullover gekauft und da erinnere mich, wie ich mit dem mal von der Schule nach Hause gelaufen bin und eigentlich dachte, ja, ist völliger Konsens, Refugees Welcome Pullover, was soll da schon passieren? Und dann kam mir so ein angetrunkener Fascho entgegen, der mich so angeschrien hat, zieh deinen scheiß Pullover aus, du Zecke. Und das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich gecheckt habe, krass, hier passiert echt was in dieser Stadt und ich habe ziemlich viele Seiten, ja gerade auch mit dem NSU-Komplex-Bezug in Bezug auf Zwickau bis dato ziemlich ausgeblendet. Ja.
Und wie alt warst du da mit diesem Pullover und der Geschichte? Also wann hast du Mustafa kennengelernt? Wie alt warst du da?
So 15, 16. 14, 15, 16, irgendwie so. Ich bin nicht so gut mit Jahreszahlen.
Okay. Und als es passierte, also ich habe auch solche Erfahrungen gemacht, ne, dass man öffentlich auf der Straße angefeindet wird, wahrscheinlich 10 Jahre früher. Aber also was hat das mit dir gemacht? Also dieses Gefühl, angeschrien zu werden, wo fällt man ja wahrscheinlich erstmal aus allen Wolken, oder? Also so kann ich mir das zumindest vorstellen, gerade wenn man 15 ist. Dann.
Ich war einfach geschockt so, weil ich wirklich nicht damit gerechnet hätte zu diesem Zeitpunkt. Und hab's aber einfach ignoriert und bin straight weiter zum Bus gelaufen und diese Person ist mir jetzt auch nicht hinterhergelaufen oder so. Aber was ich damals schon doch auch krass fand, war, dass halt, also das war auf dem Neumarkt in Zwickau, so einem größeren Platz, wo einfach ganz viele Leute standen, die auf ihren Bus gewartet haben. Und da kam natürlich niemand auf euch zu und hat gefragt, wie es mir gerade geht oder so. Aber ja, das hat mich, glaube ich, erst geprägt.
Und konntest du das dann mit deinem Dad oder mit deiner Mom zusammen auch verarbeiten? Konntest du das in der Familie ansprechen und was haben sie dir dann dazu gesagt?
Also glücklicherweise ja. Und sie waren da immer sehr unterstützend. Und ich glaube, sie haben jetzt nicht versucht, irgendwelche Tipps zu geben, aber sie haben sich gemeinsam mit mir darüber ausgekotzt. Und ich glaube, sowas ist auch gesellschaftlich super wichtig, dass man Leute hat, mit denen man sich einfach, mit denen man gemeinsam die Gefühle und Emotionen über so beschissene Situationen teilen kann, um zu checken, dass man damit halt nicht alleine ist.
Na, vor allen Dingen auch, dass du diesen Support von deiner eigenen Familie bekommst. Also ne, das ist ja auch super wichtig, weil gerade in Sachsen gibt es ja ganz viele gespaltene Familien, die andere Auffassungen haben.
Ja.
Und das ist leider relativ normal und das wäre natürlich super schade, wenn dir das passiert wäre. Es ist ja auch sehr gut, dass sie dich da supporten und wahrscheinlich heute auch immer noch supporten.
Ja, und genau deswegen finde ich es halt auch heute wichtig, mich irgendwie nicht die ganze Zeit als den chorreichen Antifaschisten zu inszenieren, sondern zu sagen, yo, wenn ich in einer anderen Familie aufgewachsen wäre, wenn ich in ein anders freundschaftliches Umfeld geraten wäre, dann wäre ich auch nur einen Wimpernschlag entfernt davon gewesen, vielleicht irgendwie rechte Narrative, die auch damals schon präsent waren, irgendwie zu teilen. Und ich glaube, zu so einer Politisierung gehört leider in dieser Gesellschaft auch immer eine ziemlich große Menge Glück dazu.
Glück und halt, wie du schon meintest, die Umgebung muss halt passen,
ja,
glaube ich.
Total.
Nochmal zurück, 2018 hast du dann Fridays for Future mitgegründet in Zwickau. Kannst du mir da helfen und mal sagen, wie war dieser Gründungsprozess, wie war das Gefühl, wie kam es dazu und wie krass eigentlich, dass du in so jungen Jahren so eine Ortsgruppe gründest?
Also ich glaube, es kam tatsächlich einfach durch diesen internationalen Hype um dieses Thema. Ich war bis dahin überhaupt nicht eingelesen in irgendwelchen Klimagerechtigkeitsfragen oder so, aber ich saß mit einer Freundin, mit Paulina, die nicht fotografiert wurde.
Nee,
super, genau. Aber sie war dabei.
Sie war dabei, ja.
Genau, ich saß mit Paulina in der Fahrschule in Zwickau und wir haben auf dem Handy gesehen, dass es ein erstes größeres Vernetzungstreffen in Chemnitz, eine halbe Stunde mit dem Zug von Zwickau entfernt, geben würde. Und haben kurzerhand entschlossen, da mal hinzufahren und haben uns dort so Mobi-Material, also Plakate und Co. nach Zwickau genommen, um eine Anreise aus Zwickau zu diesem ersten internationalen Klimastreik in Chemnitz zu organisieren. Und ich glaube, ja, wir waren einfach komplett positiv geschockt und begeistert davon, dass auf einmal so ungefähr 300 Leute in diesem Zug saßen und nach Chemnitz gefahren sind. Weil ich glaube, dann waren teilweise 1000 Leute auf der Straße für Klimaschutz in Zwickau. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich Proteste in dieser Größenordnung eigentlich immer nur von extrem Rechten in Zwickau wahrgenommen. Und dass das zumindest kurzzeitig durch Fridays for Future auch halt in so kleineren Städten, ich meine, Zwickau ist die viertgrößte Stadt in Sachsen, aber auch in Plauen, Grimma, Bautzen und Co. sind die Leute ja auf die Straße gegangen. Dass man das irgendwie schaffen konnte, hat uns damals, glaube ich, gezeigt, was möglich ist. Und das zeigt es mir auch jetzt manchmal wieder, wo die Zeiten ja doch manchmal etwas gedrückter sind.
Ist die Gruppe noch aktiv in Zwickau?
Nicht wirklich. Also es gibt noch so einzelne Splitterleute, die immer mal wieder so kleine Aktionen gemacht haben. Zum Beispiel in Bezug auf so einen GKN-Automobilzuliefererbetrieb, der sein Werk schließen wird. Da gab es irgendwie einen gemeinsamen Protest, um zu sagen, wir sind für Klimaschutz, aber nicht dafür, dass ihr hier irgendwie euren Job verlieren könntet, sondern wir müssen die Jobs halt so transformieren, dass sie zukunftssicher sind. Aber tatsächlich war es schon so, dass dadurch, dass auf diese Fridays for Future Zeit auf mich, aber auch viele andere, so viele Anfeindungen und Bedrohungen gefolgt sind, viele dann entschlossen haben, erstmal in antifaschistischen Initiativen aktiv zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist halt, das bringt auch so ein bisschen das Problem im ländlichen Raum vielleicht ganz gut auf den Punkt. Denn immer dann, wenn man irgendwie einen proaktiven Protest macht, sei es ein CSD oder ein Klimastreik, dann ist man halt sehr schnell darauf folgend mit einem Backlash von rechts konfrontiert und konzentriert sich dann wieder erstmal auf diesen antifaschistischen Abwehrkampf. Und das ist ja alles richtig und wichtig, aber ich würde halt dafür plädieren, dass wir trotzdem versuchen müssen, unsere eigenen Ziele und unsere eigenen Themen, mit denen ich ja zum Beispiel auch überhaupt erst an die politische Startlinie gegangen war, dass wir das nicht aus den Augen verlieren.
Wie war das, die erste Fridays for Future-Demo in Zwickau zu organisieren?
Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau an die allererste erinnern. Es waren nicht so viele verschiedene Proteste.
Wie hoch war die Schlagzahl? Also wie habt ihr das jede Woche, jeden Freitag gemacht? Oder war das dann einmal im Monat am Freitag oder wie?
Ich glaube, es war so ungefähr monatlich in der Höchstphase. Nicht jeden Freitag, aber wir haben dann zwischendurch auch so Müllsammelaktionen gemacht und so andere kleine Dinge. Und ich glaube, das, woran ich mich immer mit am liebsten erinnere und was diese Zeit für mich auch sehr zusammenfasst, war so ein Climate Rave, den wir organisiert hatten. Also irgendwie an einem Freitagabend, so 17 Uhr, es war schon so leicht Dämmerung, sind wir da losgezogen. Mit so einem selbstgebauten Lautsprecherwagen irgendwie auf einer Palette einfach nur eine fette Box gestellt mit dann irgendwie Lichterketten drumherum gebunden. Und da waren, glaube ich, auch so 500, 600 junge Leute und wir standen einfach nur auf diesem Marktplatz, haben dann Techno gehört, zwischendurch gab es politische Reden und alle waren super gut drauf und es gab dann so Moshpits und so. Und das war so, ich habe so gecheckt, das ist, glaube ich, so eine Sehnsucht von jungen Leuten, einfach auch mal in der Innenstadt machen zu können, was man irgendwie will und sich ausdrücken zu können. Und da auf einmal so dieses geballte Potenzial zu sehen, so daran zehre ich, glaube ich, bis heute manchmal so ein bisschen, ja.
Und vor allen Dingen auch das Gefühl, okay, das haben wir jetzt hier gerade auf die Beine gestellt und die Leute können so ein bisschen eher ohne Angst ihre Meinung kundtun, weil du halt eine große Masse bist.
Total. Also dann natürlich, der Hin- und der Rückweg war scheiße in Zwickau, weil dann da immer irgendwelche Faschos rumgeschwört sind. Aber gerade weil in dieser Zeit dieser Faschostress natürlich immer größer geworden ist, unsere Adresse ist herausgefunden worden, all diese Dinge, die ich jetzt gar nicht mehr nochmal so tief beschreiben muss. Aber in dieser Zeit, wo man einerseits Schiss hat und wegrennen muss, dann sich trotzdem immer wieder seine Räume zu erkämpfen oder irgendwo in der Barrikade zum Punkkonzert zu gehen, das hat sich auch umso zusammenschweißender und prägender angefühlt.
Glaube ich, auch das Gefühl, ey, ich bin nicht alleine, hier gibt es MitstreiterInnen, die uns halt, dass wir uns gemeinsam helfen können. Ich glaube, das ist
total
super krass. Wie kam es damals zu der Begegnung mit dem Herzkampfprojekt, mit dem Fotoprojekt und was hat sich seitdem bei dir mit am stärksten verändert?
Ich weiß gar nicht mehr, wie die Begegnung gekommen ist. Also du hast mich angeschrieben, oder?
Ja, ich habe die Empfehlung bekommen von René Hahn.
Ah ja.
Und dann habe ich euch angeschrieben, genau. Und dann habe ich dich gefragt, ob du auch noch weitere MitstreiterInnen kennst, die sich fotografieren lassen.
Ich finde es echt schwer zusammenzufassen, was sich seitdem verändert hat, weil es waren wirklich wilde Jahre und ich überblicke es auch selber manchmal gar nicht so richtig. Ich würde sagen, es hat sich primär verändert, dass ich aus Zwickau weggezogen bin, was mir auch bis heute irgendwie oft ein bisschen wehtut.
Da kann ich vielleicht gleich die nächste Frage anschließen. Du hast mal gesagt, Zwickau ist meine Hölle und Zwickau ist meine Heimat. Hast du wieder vor, irgendwann wieder zurückzuziehen nach Zwickau?
Also ich habe fest, ja sogar auf der letzten Seite meines ersten Buches formuliert, dass ich auf jeden Fall irgendwann nach Zwickau zurückziehen will. Aber ich glaube, je länger man aus Zwickau weg ist, desto schwieriger fällt es mir, mich mit diesem Gedanken wirklich vertraut zu machen.
Was müsste in Zwickau gegeben sein, dass du den Druck hast? Müsste sich erstmal stark was verändern? Oder eigentlich wärst du ja die Veränderung, die wieder nach Zwickau zurückgeht?
Naja, erstmal glaube ich, ist es nicht immer so ein Dualismus, weil ich habe auch über die Jahre gemerkt, klar, es braucht Leute, die vor Ort bleiben und nicht wegziehen. Andererseits bringt es auch nichts, vor Ort zu bleiben und auszubrennen. Und nochmal andererseits ist es auch möglich, über eine Großstadt den Draht zu behalten und zumindest immer mal etwas zurückzugeben. So. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir mit Protesten, die wir dann beispielsweise teilweise von Leipzig, Dresden, Chemnitz mit Zwickauern vor Ort organisiert hatten, so stetig auch versuchen, irgendwie diesen Draht nicht ganz abreißen zu lassen. Was passieren müsste, dass ich zurückziehe? Ich glaube, ich müsste mich halbwegs sicher fühlen können. Und das kann ich einfach nicht. Und ich habe einfach in Zwickau nicht das Gefühl, alleine durch die Stadt laufen zu können, ohne Schiss haben zu müssen, direkt wieder mit dem Kram konfrontiert zu sein. So. Und das ist...
Das ist schlimm. Also das ist richtig, richtig schlimm. Das macht mich... Also wenn ich daran denke, ich könnte in meiner Heimatstadt nicht ohne Angst auf die Straße zu gehen, frei rumlaufen. Das ist krass. Das ist einfach krass.
Das ist auch das, was psychisch echt reinknallt, wenn ich jetzt da zurückfahre. Weil ich kenne ja die Stadt noch vor meiner Politisierung und verbinde damit nur geile Sachen. Ja. So wie ich mit meinen Jungs das erste Mal irgendwo was getrunken habe.
Ja.
Wie ich irgendwie Trompete gespielt habe im Sinfonieorchester. Es war einfach eine geile Zeit. Ich habe Zwickau wirklich geliebt. Ich wollte nie unbedingt da weg. Ich habe nie gedacht, es gibt noch irgendwas Krasseres. Aber jetzt so da zu sein und zu wissen, alleine durch die Stadt laufen, ist einfach eine nicht gute Idee. Das tut auf jeden Fall weh. Ja.
Krass. Krass.
Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es ja immer noch Leute gibt, die da sind und sich weiterhin diesen Stress aussetzen müssen, einfach weil sie zum Beispiel einfach noch nicht 18 sind und noch nicht weggehen konnten. Und auch das gibt ihnen natürlich manchmal so eine Art Schuldgefühl. Und andererseits, wie gesagt, ich finde, man kann es individuell niemandem verübeln, wegzuziehen, wenn es einfach nicht mehr geht. So. Und es muss keine Einbahnstraße sein. So, ich glaube, und da sind wir ja auch irgendwie, ich bin in der solidarischen Vernetzung Sachsen aktiv, so Zusammenschluss von verschiedenen Initiativen, auch aus kleineren und größeren Städten. Und da diskutieren wir halt auch genau diese Fragen. Wie können wir es irgendwie schaffen, solidarisch miteinander umzugehen und nicht, dass die Städter den ländlichen Leuten immer irgendwas aufdrücken, aber dass trotzdem Unterstützung da ist und man sich halt nicht vergisst. So. Ja.
Ich glaube, das ist so mit die Hauptaufgabe der Städter, das Land nicht zu vergessen und da halt zu supporten. So. Und halt eben trotzdem dennoch die Luft lassen.
So. Total, ja. Aber es ist ja wirklich so, ich glaube, mit Pudding, den du ja auch noch zu Gast haben wirst, war ich letztens auch auf so einem Podium und ich glaube, er meinte halt auch so in etwa, es gibt manchmal so Angebote, dass man irgendwie Geld in den ländlichen Raum gibt und das ist ja auch wichtig und richtig, denn oft fehlt die Kohle, aber in manchen Käffern fehlen halt auch die Leute, die mit der Kohle überhaupt irgendwas machen können.
Ja, weil halt die Menschen immer weniger werden, weil, ne, ich sag ja, ne, wenn du dann halt weggehst, weil du es gar nicht mehr kannst, weil du halt einfach ausgebrannt bist und jetzt jahrelang gekämpft hast und merkst, okay, es ändert sich ja trotzdem nichts und dann wirklich in die größere Stadt, nach Leipzig oder Halle gehst, meinetwegen.
Ja.
Und da kommt halt dann irgendwann keiner mehr nach.
Ja, so. Total.
Das ist, glaube ich, eins der Hauptprobleme insgesamt.
Aber was, um jetzt mal so eine positivere Story zu erzählen, die mich vor einer Woche so ziemlich aufgemuntert hat. In Zwickau fand jetzt so eine Woche statt, vom Theater und anderen Initiativen organisiert zum NSU-Komplex zur Erinnerung. Und ich war bei dem Gedenkort für die Ermordeten des NSUs, weil so ehemalige Schüler meines Gymnasiums so ein Theaterstück zur Erinnerung aufgeführt hatten und dann haben die teilweise so Texte aus meinem Buch vorgelesen. Das war irgendwie ziemlich emotional.
Verstehe ich, voll schön. Ja. Schön, dass du gerade über dein Buch redest, weil das sollte auch die nächste Frage sein. Du hast ein Buch geschrieben, das erschien 2022, richtig?
Ja.
Was war denn der Auslöser, überhaupt dieses Erstlingswerk zu machen, mit einem übrigens sehr schönen Cover?
Stimmt. Ja, danke Martin für dieses tolle Foto. Ich habe schon immer so Tagebuch geführt, auch in Zwickau, um einfach die Sachen, die ich erlebt hatte, positive wie negative, so ein bisschen besser verarbeiten zu können. Und Schreiben war da für mich, glaube ich, immer so eine ganz gute Ausdrucksform, so ein bisschen was Therapeutisches hatte das, glaube ich, an sich. Und ich glaube, das Hauptziel war einfach, einerseits schon nochmal den Finger an die Wunde zu drücken und diese Perspektive, die Leute in Zwickau haben, mit auch anderen Menschen, zum Beispiel in Großstädten oder auch in Westdeutschland, irgendwie zu teilen. Und andererseits aber auch andere junge Menschen zu bestärken, trotz Risiken, trotz Konsequenzen, zumindest zu versuchen, irgendwie aktiv zu werden und sich zusammenzuschließen. Ich glaube, das waren so die ganz grob zusammengefassten Ideen damit. Ja.
Und ich sag mal, du hast ja schon durchweg guten Erfolg mit deinen mittlerweile 2 Büchern. Du gehst ja oft auf Lesereise und liest gerade auch an Schulen. Ist dir irgendeine Begegnung oder irgendeine Situation dort hängen geblieben? Was dir sagt, okay, krass, dass so junge Menschen schon so einen Weitblick haben oder was vielleicht erschüttert, irgendwelche Zustände dort vor Ort?
Also ich finde es immer wieder krass festzustellen, wie schwer es leider an einigen Schulen geworden ist, beispielsweise die Problematik vor Ort anzusprechen. Was ich damit sagen will, ich erzähle natürlich immer von dem Aufwachsen in Zwickau, vom NSU-Komplex, von all diesen Themen. Und im Anschluss versuche ich natürlich mal mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Und ich frage dann meistens so in die Runde, ja, wie war gerade euer Eindruck zu dieser Lesung und wie seht ihr vielleicht Demokratiebedrohungen und Co. bei euch vor Ort? Das frage ich dann mit anderen Fragen, als ich das gerade so mache. Und häufig ist es dann tatsächlich so, dass sich niemand meldet. Und nach der Lesung stehen so 10 bis 15 Kinder in einer Schlange vor mir, die mir unter 4 Augen erzählen, was alles im Schulkontext abgeht. Und das ist dann das, wo ich einfach oft feststelle, dass auch so Lehrkräfte und Verantwortungstragende manchmal den Fokus so ein bisschen schief setzen, weil die laden mich ständig ein, um die rechtsextremen Kinder davon abzubringen, rechtsextrem zu sein. Aber die checken nicht, dass ich in der Zeit, in der ich da bin, natürlich nicht dafür sorgen kann, dass die rechtsextremen Kinder nicht mehr rechtsextrem sind. Aber wir könnten dafür sorgen, dass sich die 15 Leute, die danach vor mir stehen und mir von ihren Erfahrungen erzählen, wir könnten dafür sorgen und müssen Räume bieten, damit diese sich halt irgendwie finden, stärken, sammeln und ja, diskussionsfähig zusammenschließen können, so.
Eine Gemeinschaft bilden können und dann vielleicht auch gegen die rechten SchülerInnen dann gemeinsam auch eine Gruppe bilden können.
Ja, genau. Und wenn halt die einzige coole Gruppe an der Schule die Faschos sind, dann gibt es halt kein Gegenangebot. Und dafür zu sorgen, dass so ein Gegenangebot, was glaube ich ganz unterschiedlich aussehen kann, wachsen kann, das wäre halt glaube ich so eine der wichtigsten Aufgaben aktuell. Und ja, also ich finde es immer verrückt, wenn wirklich teilweise Kinder zu mir kommen, die zum ersten Mal mir nach 90 Minuten das Vertrauen schenken, mir ihre Rassismuserfahrung oder so zu erzählen. Und dann frage ich mich immer, was läuft eigentlich gesellschaftlich schief? Dass es nicht selbstverständlich ist, dass es an jeder Schule eine Person gibt, wo sich Leute sicher fühlen, sich mit diesen Themen hinzuwenden. So.
Ja, und vor allem du schaffst das nach 90 Minuten und die LehrerInnen sind halt die ganze Zeit da und da schafft es vielleicht keiner. Oder
Es gibt natürlich Top-Lehrkräfte, die das
natürlich
auf jeden
überall,
Fall
aber
berühren
das
sie.
ist
Aber
natürlich
ja,
nicht
es
das
ist
Übliche.
manchmal ist es echt frustrierend so, ja. Aber auch, also was mich vielleicht noch, um noch eine positive Sache zu erzählen, auch, ich habe es echt oft, dass so Faschos vor mir sitzen. Teilweise sitzen, also kommen so Jungs, die sitzen nicht in die erste Reihe, gucken mich böse an, haben teilweise so Seitenscheitel, teilweise tragen die rechte Klamotten in der Schule. Und die gucken mich erst sehr arrogant und abwertend an, aber ich merke, ich wurde noch nie angepöbelt in der Schule. Und spätestens, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Biografie vorlese von einer Person, die vom NSU ermordet wurde, oder wenn es einfach persönlich wird, was der Rechtsruck für viele Menschen schon heute bedeutet, dann merke ich, dass die Leute oft ziemlich beschämt auf den Boden gucken und echt sehr gebannt zuhören. Und das zeigt mir, dass zumindest bei jungen Leuten oft mehr Schein als Sein dahinter steht und dass es zumindest noch möglich ist, Leute auch zurückzugewinnen, so. Zumindest in diesem Alter.
Das ist eine super wichtige Arbeit. Danke, dass du das machst.
Ich gebe mein Bestes.
Naja, doch, ist so. Und 2024 gab es ja so einen Fall an der HTWK in Leipzig, dass die Lesung verboten wurde, verschoben wurde, wie auch immer. Und ähnliches, weil es zu politisch ist. Ne? Das war ja irgendwie das Argument, glaube ich. Ich selbst hatte 2023 und 2024 in Freital mit meiner Herzkampfausstellung so ein ähnliches Ding, das zu politisch ist. Wie bist du damit umgegangen, als diese Nachricht kam? Und kannst du da nochmal erklären, was passiert ist, gerade halt, warum das auch in Leipzig passiert ist? Das ist ja.
Ja, also ich versuche mich davon immer dann gar nicht so komplett einnehmen zu lassen und dann 3 Wochen lang mich darüber aufzuregen, dass diese Lesung abgesagt wurde. Denn das Schöne war, es ist sofort eine Bar eingesprungen, die gesagt hat, die Hochschule sagt das ab, dann machen wir es halt, kommt zu uns. Und so funktioniert ja irgendwie auch Solidarität und dass das überhaupt noch funktioniert, auch in Sachsen. Ich glaube, sowas sollte man auch immer nicht vergessen. Vieles läuft gerade schlecht, aber wir wissen nicht, wie es gerade aussehen würde, wenn es nicht diese stabile Zivilgesellschaft gäbe, die letzten Jahre aktiv war. Zu dem Fall nochmal. Also, ja, ich glaube, der Fachschaftsrat oder eine Hochschulgruppe hatte mich eingeladen und dann hat die Hochschulleitung die Lesung abgesagt, eben weil sie vermeintlich zu politisch sei. Ja, für mich bringt das einfach immer wieder auf den Punkt, dass halt auch 2025 oft noch ein sehr falsches Bild von vermeintlicher politischer Neutralität vorherrscht. Weil ich glaube, du kannst halt nicht politisch neutral sein. Weil selbst wenn du glaubst, politisch neutral zu sein, indem du schweigst, bist du halt nicht politisch neutral. Weil du damit halt einfach Dinge unangesprochen lässt und nicht zur Diskussion stellst. Und ich glaube, ich hätte es verstehen können, wenn sie das abgesagt hätten, wenn ich da irgendwie eine 30-Minuten-Demo-Rede gehalten hätte und danach verschwunden wäre, Veranstaltung vorbei. Aber meine Lesungen sind immer so konzipiert, dass ich erstens ganz klar kennzeichne, dass das meine Meinung ist und die nicht jeder haben muss. Und zweitens, dass es im Anschluss eine Diskussionsrunde gibt, wo alle ihre noch so kritischen Fragen irgendwie stellen und diskutieren können. Und deswegen hat es für mich, glaube ich, auch ziemlich viel ausgesagt darüber, dass sich, glaube ich, so einige Leute ja auch in Leipzig nicht immer so sicher in ihrer Wohlfühl-Demokratieblase fühlen sollten, weil so Leute verbinden Momente wie diese primär mit Orten wie Zwickau, Bautzen, Grimma, aber in fucking Leipzig, Connewitz, ist so eine Veranstaltung für eine Hochschule zu politisch und das zeigt, dass es, glaube ich, absolut kein Automatismus ist, dass auch so safere Spaces wie Leipzig Bestand haben
Ja,
werden.
auch die Argumentation mit Neutralität, wo fängt die Neutralität an, dass du halt mit beiden Beinen in einer demokratischen Ordnung stehen möchtest, das müsste doch eigentlich die Neutralität sein. Und du beschreibst halt in deinem Buch ja deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Und dann damit zu argumentieren, das sei zu politisch, ist halt irgendwie
Ja,
relativ schwach.
und das Ding ist auch, also weißt du, wenn meine Eltern mir von SED-Indoktrinierung und Co. erzählen, dann verstehe ich schon, dass zumindest im Osten manchmal Leute vorsichtiger sind, was dieses Thema angeht. Aber gleichzeitig nicht zu checken, dass man natürlich antidemokratische Bestrebungen auch im Schulkontext ansprechen muss, weil sie sich sonst auch dort weiter fortpflanzen, das ist ja eigentlich auch nicht so schwer.
Ja, in Sachsen scheinbar schon.
Ja, nicht nur da.
Anfang 2024 hatte ich irgendwie ein ganz gutes Gefühl, weil auf einmal in jedem Ort, in jedem Dorf ganz, ganz viele Menschen auf die Straße gegangen sind, weil da ja so eine Welle der Solidarität mit migrantischen Personen losgetreten wurde. Durch die AfD, die meinten, wir müssen remigrieren. Im Zuge dessen standst du in Berlin auf einer Demo mit wie vielen Menschen? Ich habe, glaube ich, 150.000 gelesen.
100, 200.000.
Und hast eine Rede gehalten. Wie war das Gefühl?
Ich habe es echt erst danach gecheckt, weil ich finde auch so ab 10.000 Leuten fühlt sich jede Masse irgendwie viel zu groß an. Also es ist, du stehst dann da oben, bist in deinem Film, kommst runter und dann checkst du eigentlich erst, dass da gerade so viele Leute dir zugehört haben. Ich habe mich darüber gefreut auf jeden Fall und gleichzeitig, auch da habe ich natürlich erzählt, was in Sachsen gerade so passiert und war auch da wieder so ein bisschen empört darüber, wie empört die Leute dort noch sind. Also
Dass es da noch nicht so angekommen ist, meinst du, oder?
ja, und dass dann, ich kann mich daran erinnern, dass mir danach irgendeine Person begegnet ist, die mir erzählt hatte, dass sich ja jetzt auch wieder neue Gruppen in Berlin gegründet haben im Zuge dieser Korrektivrecherchen und der anschließenden Proteste. Und wollen wir uns nicht mal zusammen connecten und vielleicht nach Sachsen fahren und dort auch so ein paar von diesen Gruppen gründen. Mhm. Und ich war so, yo, danke für das Unterstützungsangebot, aber es gibt so hart viele Gruppen, die warten einfach nur darauf, dass ihr euch dort mal aktiv meldet. Ja. Nicht nur, wenn gerade irgendein scheiß Fascho-Aufmarsch ansteht, um zu unterstützen, um zuzuhören, um vielleicht auch aus Berlin was von denen zu lernen, weil das geht nicht nur andersrum. Und aber nee, also ich bin dankbar für solche Gelegenheiten und ich habe schon auch das Gefühl, gerade in der medialen Darstellung des Ostens, ich finde, es gibt immer noch oft problematische Dinge und ich finde, es wird auch immer noch zu wenig über eine proaktive Zivilgesellschaft berichtet. Und gleichzeitig habe ich schon so ein bisschen auch das Gefühl, dass sich so einzelne Dinge verändert haben. Und dass ich habe das Gefühl, es gibt schon ein paar mehr öffentliche Stimmen, gerade auch was zum Beispiel die CSDs in Sachsen angeht, die irgendwie gezeigt und dargestellt wurden. Und jetzt gerade gab es zum Beispiel im NDR auch eine neue Doku über irgendwie CSDs unter Druck in Ostdeutschland. Und die war jetzt auch nicht bezogen auf irgendeine anstehende Wahl oder so. Und deswegen will ich nicht immer alles so komplett schlecht reden. Ja. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, geht da noch mehr.
Aber jetzt Anfang 24 und jetzt auch 25, als Merz mit der AfD gestimmt hat, gab es ja schon eine große Protestwelle. Aber diese Protestwelle kam und war auch ganz schön wieder weg. Und gefühlt gab es auch keine politischen Konsequenzen nach den ganzen Demos.
Außer, dass noch schärfer über Migration debattiert
wird. Genau, noch schärfer über Migration debattiert wird und wir halt alle keine Traktoren haben und das würden.
Ja.
Ändert sich nichts. Fühlst du dich dann nicht manchmal, also ich fühle mich ganz oft deswegen hilflos. Ich sehe, in Leipzig ist der Marktplatz voll, es gehen 40, 50, 60.000 Leute auf die Straße und es gibt keine Konsequenzen. Hast du auch so eine Hilflosigkeit in dir? Oder ich merke, du bist ja immer nach vorne und auch immer das Positive herausstellen. Aber was sollte noch passieren, wenn Hunderttausende, Millionen Menschen auf die Straße gehen und es ändert sich politisch nichts? Das ist doch krass.
Also erstmal habe ich auch auf diese Ohnmächtigkeit und fühle mich manchmal auch einfach gestresst und fertig von all diesem Kram. Und gleichzeitig stelle ich mir auch da wieder die grundsätzlichere Frage, was wäre, wenn all diese Proteste nicht stattgefunden hätten? Dann wäre es ein gesellschaftliches Signal davon gewesen, dass wir wirklich als Gesamtkonsens Brandmauerbrüche akzeptieren, rechtsextreme Morde akzeptieren, dass es nicht irgendwo Menschen gibt, die das nicht so sehen. So. Und ich glaube, das muss man sich trotzdem, trotz alledem irgendwie bewusst machen. Wir wüssten nicht, wie es jetzt wäre, wenn es diese Zivilgesellschaft nicht gegeben hätte die letzten Jahre. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das Hauptproblem natürlich, dass es oft punktuelle Leuchtturmproteste sind, die manchmal mehr dazu dienen, das eigene Gewissen zu besänftigen, anstatt wirklich vielleicht auch im Kleinen politische Veränderungen anzustoßen. Und ich glaube, das geht halt nur, wenn wir es langfristig schaffen, uns Konzepte zu überlegen, diese Leute langfristig politisch organisiert zu bekommen. Und ich glaube zum Beispiel, dass ohne mit der Linkspartei in allen Punkten übereinzustimmen, dass das Konzept davon, bei den Problemen der Menschen vor Ort anzusetzen und zum Beispiel durch so einen aktiven Haustürwahlkampf, wo man auch wirklich mit den Leuten spricht, dass das Früchte tragen kann, auch für andere politische Gruppen und Akteure. Und es ist möglich, Prozente zu machen, ohne rassistisch über Migration zu sprechen. Das hat irgendwie meiner Ansicht nach die Linke ganz gut bewiesen und davon sollten sich, glaube ich, so einige ein Beispiel nehmen.
Naja, es geht ja darum, auch die Leute, wie du schon meintest, dass sie halt auch einfach noch stärker aktiv werden, ob sie jetzt in eine Partei eintreten oder sich halt vor Ort organisieren. Das Hauptproblem sehe ich ja eher immer in den ländlichen Wählern. Ja. Ne? Also, weil dort ist diese Gruppe an Leuten, die vielleicht aktiv werden müssen, da. Aber A, musst du dich trauen, irgendwas auf die Beine zu stellen, weil du weißt, hier wählen halt 40-50% die AfD. Und dann, das Hauptproblem ist, glaube ich, dann auch, das Gesicht dann zu zeigen, das öffentlich zu machen, weil dann wirst du ja auch zur Zielscheibe. Und wenn du zur Zielscheibe wirst, dann überlegst du dir das dreimal, ob ich jetzt Stress auf der Arbeit möchte, Stress vielleicht einfach nur beim Einkaufen möchte, weil du halt öffentlich auf Facebook, Twitter, Instagram dich halt für eine demokratische Zivilgesellschaft einsieht.
Total, und gleichzeitig glaube ich, müssen wir auch manchmal überdenken, wie wir so Begriffe wie aktiv werden und Aktivismus überhaupt definieren. Weil die meisten sehen darunter Öffentlichkeitsarbeit, Social Media Posts, große Demonstrationen organisieren. Und ich glaube aber, wir müssen zu einem Aktivismus zurückkommen, der auch das Politische in ehrenamtlicher Arbeit bei der Tafel oder in
oder
Gewerkschaftsunterstützung bei Leuten bei VW in Zwickau, die gerade einfach Schiss haben, dass das Werk irgendwann geschlossen werden würde, leisten. Weil das sind, glaube ich, viel oft die praktischeren Ansätze, über die man Leute überhaupt erstmal politisch zusammenbringen kann, um dann sich weiter fortzubilden und natürlich auch zu sagen, yo, die AfD, die euch sagt, wir gehen einfach zurück zum Verbrenner in Zwickau, die wird einfach keine zukunftsgerichtete Perspektive euch bieten, sondern euch in den Abgrund führen.
Also ja, die Definition von Aktivismus ist natürlich, ist super breit gefächert. Ne? Das kann halt jetzt wirklich jemand sein, der eine Demo organisiert. Es kann aber auch jemand sein, der in einem Verein aktiv ist und einfach probiert, auf Missstände aufmerksam zu machen oder der sich um Geflüchtete kümmert. Oder es gibt ja mannigfaltigen Aktivismus. Das wollte ich jetzt auch gar nicht so unter einen Kamm schon,
weil
das
ein Riesen, weil
dieser
ja.
Riesengebiet ist. So.
Ja.
Aber auch da, ne? Ich kriege halt oft gespiegelt, ja, ich würde ja gerne, ich weiß nur nicht wie, weil einfach die Vernetzung da in dem Moment fehlt oder das Angebot fehlt oder man einfach nicht weiß, dass es Angebote gibt. Und das halt irgendwie größer darzustellen, ist ja, glaube ich, auch eine Aufgabe der Medien. Und die ist halt nur im Wahlkampf da, also oft nur im Wahlkampf da. Ne? Und das fehlt da ganz häufig.
Total.
Wie schaffst du es, mal abzuschalten?
Ja, zu wenig auf jeden Fall. Es ist, ich freue mich jetzt gerade sehr auf meine Sommerpause auf jeden Fall, weil ich mir gesagt habe, ich mache zumindest mal 2 Monate wirklich gar keine Lesung.
Ja.
Aber ich habe nicht so die Pro-Tipps, weil es mir echt mega schwer fällt. Es ist mal in Urlaub fahren und mal irgendwie zu einem Konzert gehen.
Also brauchst du auch irgendwelche Quellen, die dir neue Kraft geben? Oder woher ziehst du die Kraft? Also bei mir ist es so, irgendwann ist halt dieses Glas, wird immer leerer, 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 leerer. Und dann muss ich mal komplett Abstand davon nehmen. Deswegen war auch das Herzkampfprojekt jetzt 1,5 Jahre im Winterschlaf, weil ich mich ja zwar mit positiven Leuten umgebe, die ein gutes Beispiel sind, aber die sich im Endeffekt ja auch viel mit Negativität beschäftigen. Und das nur Negativität macht dich am Ende ja auch irgendwie illa schief.
Ich glaube, diese Momente kommen für mich oft sehr, sehr plötzlich.
Ja.
Also weil ich habe manchmal so 2 Lesungen hintereinander, wo ich im Anschluss im ländlichen Raum wirklich mit sehr vielen negativen Geschichten konfrontiert bin und manchmal echt auch ein bisschen verzweifelt bin, wenn ich all diese echt Horrorszenarien höre, wo ich dann auch manchmal nicht mehr weiß, was ich darauf noch antworten soll. Wenn ich irgendwie an der Schule bin und sage, ja, wir müssen versuchen, uns zusammenschließen und danach kommen 2 Kinder vor, die sagen, ich weiß nicht, mit wem ich mich hier zusammenschließen soll, dann stehe ich da halt auch manchmal ziemlich sprachlos da und weiß nicht, was ich diesem Kind irgendwie sagen soll. Aber dann ist man gerade an so einem Tiefpunkt, hat den Tag drauf wieder eine Lesung und auf einmal sind da 100 aktive Kinder, die 2 Stunden lang Fragen stellen und gar nicht mehr aufhören wollen, über diese Thematik zu sprechen. Und man checkt wieder, dass es sich einfach irgendwie lohnt. So. Also ich glaube, es sind oft diese kleinen Momente, aber es ist ein Auf und Ab, so, was soll ich sagen?
Okay, jetzt kommen wir langsam so zu meinem letzten Teil, um mal ein bisschen positiver auch zu werden. Lieber Jakob, ich gebe dir jetzt 1 Million Euro und du musst die Sozialen irgendwie verteilen. Was würdest du mit dem Geld machen?
Ich finde das so schwer, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft in Sachsen einfach kein Geld hat und deswegen denkt man auch nie darüber nach, was man mit irgendwelchem Geld machen könnte und erhofft sich einfach zum Beispiel einfach eine bessere Vernetzung und eine bessere Zusammenarbeit auch von verschiedenen demokratischen Akteuren, die gerade es oft nicht schaffen, über ihren eigenen Schatten zu springen und auch mal irgendwie Bündnisse einzugehen. Was ich mit 1 Million machen würde, ich glaube, ich fände es schon, 1 Million ist auch nicht mega viel Geld, aber wir können ja die 1 Million auch zu 1 Milliarde machen, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen noch.
Klar, ist ja fast das Gleiche, nicht?
Dass es irgendwie einen sehr stabilen ÖPNV im ländlichen Raum gäbe.
Ja.
Weil mich hat es zum Beispiel sehr abgefuckt in den letzten Wochen, dass immer so über TikTok als Hauptradikalisierungsquelle für junge Leute gesprochen wurde. Und ja, da passiert viel, aber wenn halt die Angebote im reellen Raum nicht vorhanden sind, dann treibst du halt auch mehr Leute in den digitalen Raum und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ich denke gerade zum Beispiel auch an so Organisationen wie den Sächsischen Flüchtlingsrat, die einfach irgendwie, lass mich nicht lügen, aber 80% der Kohle gekürzt kriegen sollen in den kommenden Jahren, weil ja, ja Integration und Co. keine Rolle mehr spielt, weil ja durch GSE keine Leute mehr hierher kommen. Solche Argumente werden da angeführt. Und ich glaube, an der Antwort merkt man auch schon wieder, dass es mir oft, glaube ich, gerade schwerfällt, sehr utopisch zu denken. Weil gerade so viel am Wegbrechen ist, dass ich das schaffen möchte.
Die Frage ab,
ja. Ob
du spezielle Vereine gerade in Zwickau oder Umgebung kennst, die du gerne unterstützen wollen würdest, weil die dir sehr wichtig sind
ja.
Im Herzen.
Also erstmal den Sächsischen Flüchtlingsrat auf jeden Fall, weil ich glaube, die bieten eine Anlaufstelle für geflüchtete Menschen, die, wenn sie wegbricht, einfach nicht zu ersetzen ist. Dann das Haus der Frauen in Zwickau, auch so ein Ort, wo sich vor allem migrantische Frauen selbst organisieren, treffen, gegenseitig stärken, auch mal Protestaktionen machen. Das Projekt 46 in Zwickau, ein Raum in der Innenstadt, in der Hauptstraße, wo...
Sehr schöner Raum.
Ja, und wo eben auch, was ich daran so cool finde, da finden sehr politische Veranstaltungen statt, aber da findet auch mal irgendwie ein Karaoke-Abend statt oder ein Filmabend und Dinge, die halt sehr viel leichter anknüpfbar sind. Und ich glaube, dass dieser Mix auch so wichtig bleiben wird für die kommenden Jahre. Wir dürfen uns nicht nur in politischen Theoriedebatten verzetteln, sondern müssen halt auch wirklich einfach so ganz niedrigschwellige Angebote schaffen. Und dann, ich könnte wirklich unzählige solche Orte nennen, aber ich war letztens in Waltershausen, Nähe Gotha in Thüringen. Und ich bin einfach immer wieder erstaunt davon, in wie vielen kleinen Orten es so schöne Räume gibt, die von so stabilen Leuten irgendwie
wie heißt die?
Gewuppt werden.
Die? Fein.
Ich glaube Spatz.
Spatz.
Ja.
Und was war da so schön in den Räumen? Einfach das Feeling?
Es war gutes Leute, gutes Wetter, es waren coole Leute da und ich glaube, das ist auch ein Hausprojekt, also da wohnen auch direkt Leute. Und die haben ja auch von ihren Fascho-Wegrenn-Stories erzählt, aber die bleiben halt irgendwie da. Und das finde ich
cool.
Einfach sehr beeindruckend. Ja.
Leute, die da bleiben, das finde ich immer meistens sehr, sehr beeindruckend.
Total. Ja.
Welche ersten Schritte empfiehlst du Menschen, die sich engagieren wollen, aber Angst vor Gegenwind haben? Wie sollte man anfangen, wenn man anfangen möchte?
Als erstes diese Angst nicht negieren oder so tun, als hätte man sie nicht, sondern ich habe festgestellt, dass die Angst oft ein guter erster Punkt sein kann, um mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hier, mir macht die und die Entwicklung echt, die bereitet mir wirklich Sorge. Und wenn du das offen ansprichst, dann wirst du Leute finden, die diese Sorge teilen. Und darüber verstehst du, dass die Angst nicht nur auf deinen eigenen Schultern lastet, sondern auf ganz vielen Schultern. Und ich glaube, daraus kann ein gemeinschaftliches Gefühl entstehen, um zu realisieren, dass man wirkmächtig sein kann und dieser Angst halt gemeinsam nicht ohnmächtig ausgesetzt ist. Um so in schulischen Kontexten zu sprechen, war was, glaube ich, vielen hilft, negative Dinge, die passieren, überhaupt erstmal zu sammeln. Oft finden Beleidigungen, Diskriminierung und Co. statt und niemand erfährt je davon. Wenn man das mal irgendwie über einen Monat oder zwei sammelt, dann hat man was in der Hand und mit dem, was man in der Hand hat, kann man auch Verantwortungstragende ansprechen und Druck machen und fragen, ob wir uns vielleicht mal gemeinsam ein Konzept überlegen können. Sowas ist an echt vielen Schulen, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, ganz gut gelaufen.
Gute Idee.
Und ansonsten, das klingt echt banal, aber einfach auch machen. Also es ist...
Anfangen.
Einfach anfangen. Es ist mega schwer. Aber anfangen muss ja auch nicht bedeuten, sofort in irgendwie der größten Faschostadt in Sachsen einen Antifa-Protest zu organisieren. Das ist schön, wenn das vielleicht irgendwann daraus folgt, aber politisch sein ist, glaube ich, so, so viel mehr als das. Gerade in Zeiten, wo Leute ja auch wirklich teilweise existenzielle, reale politische Probleme haben. Und ich glaube, das nicht zu vergessen und auch wiederum jetzt nicht zu vergessen, dass man selbst noch nicht immer der politisierte, reflektierte Mensch ist, der man vielleicht jetzt ist. Mhm. Ich glaube, das ist immer wieder sich auch sehr wichtig, sich das irgendwie bewusst zu machen.
Ja, dass so ein Weg halt einfach auch ein Weg ist und eine Reise, in der man halt sich selbst noch entwickelt. Und
total.
Voll, ja.
Und es braucht rote Linien, es braucht Abgrenzungen, wenn ja. Leute irgendwie sexistisch diskriminierend handeln. Und gleichzeitig glaube ich trotzdem auch an ein Menschenbild, in dem Leute halt lernen können und sich auch verändern können. So.
Und lernen dürfen. Das ist auch
voll
wichtig. Arbeitest du bereits an neuen Projekten? Beziehungsweise du hast ja auch einen Podcast, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Magst du daraus mal einen Schwank erzählen?
Boah, die zweite Staffel von zwei Staffeln ist jetzt erstmal abgedreht und es steht noch nicht so ganz fest, ob es noch eine dritte geben wird. Okay. Aber ich fand den Podcast sehr entspannt. Ortskontrollfahrt, OKF. Ich weiß nicht, ob alle den Begriff kennen. Man ist so im ländlichen Raum, hat Langeweile, setzt sich einfach ins Auto, fährt in irgendeinen Kaff und kontrolliert sozusagen in Anführungszeichen den Ort sozusagen. Ja. Und ich fand das mega cool oder finde das mega cool, einfach weil es mir, glaube ich, sehr gut getan hat, öffentlich mal nicht nur über Neonazis, Rechtsextremismus und all diese Themen zu debattieren und dann irgendwie, keine Ahnung, mal mit einer Stachel oder mit 01099 oder so Leuten über ihr Aufwachsen im Osten zu reden und auch zu checken, wie unterschiedlich all diese Geschichten sind.
Und gab es da was, was dir speziell im Kopf geblieben ist? Also ein spezieller Gast oder Gäste? Also ich habe sehr leidenschaftlich die Folge mit Betty Taube gehört, das fand ich cool. Und auch mit Nile.
Boah, es gab mehrere. Ich glaube, wir hatten letztens Danny Farm da, so ein Skater aus Rostock. Mhm. Und er meinte irgendwie, dass es besser wäre, wenn auf rote Augen nicht immer rote Einträge gefolgt wären, sondern Gespräche und irgendwie ein ehrlicheres Sprechen über Gefühle und Co. Das hat mich irgendwie, glaube ich, ziemlich mitgenommen, weil ich fand, er hat das so schön gesagt und es hat irgendwie recht viel auf den Punkt gebracht, weil so ein Eintrag was sehr Oberflächliches ist und ich glaube, oft gehen wir sehr oberflächlich mit sozialen Problemen als Gesellschaft um, anstatt mal zu fragen, was eigentlich vielleicht dahinter steht.
Ja, das wäre eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, was möchtest du den HörerInnen von dem Herzkampf-Podcast noch mitgeben?
Bleibt stabil. Es ist okay, Angst zu haben. Wir haben die alle. Aber es gibt Wege, damit umzugehen. Das zeigen so viele Projekte, die du porträtiert hast, die irgendwie Tag für Tag aktiv sind und sich den Arsch aufreißen. Und solange es diese Projekte gibt, solange geht es irgendwie weiter.
Okay. Vielen, vielen Dank, Jakob, für deine Zeit.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Mach's gut.
Ciao, ciao.
Danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Das war eine sehr persönliche Folge mit Jakob Springfeld über Zwickau als Heimat und Hölle, über Freundschaft, Angst, Mut und darüber, wie politisches Engagement entstehen kann, ohne dass man es geplant hat. Jakob hat uns gezeigt, wie viel Kraft in kleinen Momenten steckt und dass es manchmal reicht, einfach wirklich nur anzufangen. Wenn euch diese Folge berührt hat, dann teilt sie gerne mit anderen, hinterlasst eine Bewertung und folgt dem Podcast. Mehr Infos zu Jakob, seinem Buch und seinem Podcast Ortskontrollfahrt findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Herzkampf. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt stabil und bleibt laut.